Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Wir haben Mitte März und das kann in diesem Podcast nur eines heißen, die Grimme-Preise sind da. Wenn dieser Podcast erscheint, sind die Preisträger gerade bekannt gegeben worden. 73 Nominierungen gab es und daraus haben 6 Jurys wieder insgesamt 18 Preisträger ausgewählt. Wir sprechen in dieser Folge aber nicht über alle diese Preisträger, sondern wir wollen uns fokussieren auf ein bestimmtes Thema, das mehreren Jurys unabhängig voneinander aufgefallen ist dieses Jahr, und zwar nicht positiv. Wo bleiben in den aktuellen Fernsehproduktionen die politischen Themen, die den Menschen gerade akut unter den Nägeln brennen? Darum geht es jetzt. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Ich habe inzwischen schon traditionell 2 Gäste in unserer Preisfolge. Die eine ist bekannt, Lucia Eskes, Preisleitung des Grimme-Preises. Hallo Lucia, wir sprechen schon zum 4. Mal miteinander jetzt.
Ja, hallo Alex, ich freue mich.
Und als zweites ist diesmal dabei Anna-Barbara Kurek, Professorin an der Filmuniversität Babelsberg-Konrad-Wolf und Mitglied der Jury Fiktion. Hallo Anna.
Hallo Alexander, hallo Lucia, ich freue mich.
Und dass wir Anna jetzt hier dabei haben, heißt natürlich auch, dass wir heute besonders auf die Fiktion blicken werden. Aber es gibt natürlich auch wie jedes Jahr einen Gesamtjahrgang. Und da muss ich natürlich die Preisleitung fragen, Lucia, wie fandest du den dieses Jahr?
Ich fand ihn ganz besonders. Also wir hatten wirklich wahnsinnig viele sehr hochklassige Produktionen dabei. Wobei wir natürlich auch schon bei der Bekanntgabe der Nominierungen durchaus auch Kritik geäußert haben, beziehungsweise die Kommission auch Kritik geäußert haben, vor allen Dingen was die thematischen Leerstellen angeht. Also es geht weniger um die Qualität der Produktion, aber eben, dass die Kommission und wir bei der Sichtung des Gesamtfernsehjahres doch einige Leerstellen festgestellt haben, wie zum Beispiel eben das Thema Ukraine-Krieg in allen Kategorien eigentlich kaum noch bis gar nicht mehr vorkam, das Thema Klimakrise und auch die Frage eben, was ist gerade in den USA los, was kriegen wir da hier darüber zu sehen und wie ist auch die Qualität der Berichterstattung, was das Thema angeht.
Da greifst du natürlich auch ein kleines bisschen schon vorweg auf Dinge, die wir vielleicht jetzt gleich noch besprechen. Wir wollen auf die Fiktion blicken. Ich finde, wenn man sich die 21 Nominierungen so anschaut, dann sieht man schon, es ist eine runde Mischung, Serien, Fernsehfilme aus verschiedenen Genres, privat und öffentlich-rechtlich. Aber Anna, wie zufrieden warst du denn mit der Auswahl, die sich euch da geboten hat bei den Nominierungen dieses Jahr?
Also erstmal schwingen wir uns ja zu den 5 Preisen auf und an dieser Stelle natürlich herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger. Und es wäre ja auch komisch, wenn man jetzt nur Kritik äußert. Also wir freuen uns tatsächlich über herausragende Werke. Aber was vermissen wir? Lucia hat es ja schon angedeutet. Also natürlich sind Sachen, die gerade ganz aktuell unter den Nägeln brennen. Ukraine-Krieg, jetzt schon so lange in Folge, der Israel-Palästina-Konflikt, Demokratie-Erosion, alles, wo wir denken, da sind die Hörsäle in der Universität voll. Aber das kommt ein bisschen zu zaghaft an. Nun, kann die Fiktion natürlich niemals so scharf analysieren, wie das mit Information und Kultur kann. Soll sie auch nicht. Aber meine Idee wäre immer, sie dürfte weiter sein, mutiger sein und genau das ja ausschöpfen, was die Geschichte vielleicht noch nicht weiß. Also mit den Mitteln der Kunst, mit den Mitteln der Vision, mit den Mitteln dessen, was in den Menschen gärt und abgründig lauert, tickt und tobt, dass damit was aufgewühlt wird. Und wir springen natürlich immer an auf Sachen, die uns auch entzünden. Und die beste Idee taugt auch nichts, wenn sie nicht gut umgesetzt ist. Ich weiß nicht, ob wir jetzt uns noch auf die einzelnen Sachen ein bisschen einstellen.
Ich könnte ja mal aufzählen, was ihr im Endeffekt ausgezeichnet habt. Ihr habt ausgezeichnet die Affäre Cum-Ex, eine deutsch-dänische ZDF-Serie. Dann gibt es Die Nichte des Polizisten, ein Fernsehfilm, der inspiriert ist, immerhin von einem realen Mord, der dem NSU zugeschrieben wird. Ein Tatort ist ausgezeichnet worden, Dunkelheit, das neue Team von HR, das Cold Cases bearbeitet. Und dann noch eine Comedy-Serie von ZDF Neo, Chappell, die so in der Provinz spielt und über die Dinge berichtet, die dort so vor sich gehen. Und dann gab es noch einen Spezialpreis unterwegs im Namen der Kaiserin für die zeitgemäße Dekonstruktion des Sissi-Hypes durch eine radikale Ästhetik. Und vielleicht kann man noch mit reinnehmen, die Studierendenjury, die ja das gleiche Programm gesichtet hat wie ihr, hat Krank Berlin, diese sehr temporeiche Krankenhausserie, ausgezeichnet. man könnte ja schon sagen, also es ist Rechtsradikalismus auf jeden Fall drin, die globale Kleptokratie irgendwie mit Cum-Ex, das sind doch aktuelle politische Themen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sag mal, auch die Affäre Cum-Ex hat uns natürlich deswegen auch so begeistert, durch die ganz besondere Haltung, die dahinter lauerte. So geht es zu in der Welt. Und das so rasant und vital und humorvoll und auch selbstironisch erzählt. Mit dem Blick auf diesen Skandal, der natürlich Abgründe auftut. Aber es kam so virtuos und so letztlich wieder auch erbaulich daher, dass es uns eigentlich auch erfreut hat und im besten Sinne unterhalten hat. Chappell, die Findung eines jungen Menschen in der Provinz, herrlich im Schwäbischen dargestellt, der ja auf ganz eigene Weise seine Entwicklung machen muss aus dieser Provinz heraus, das ist, könnte man sagen, jetzt gar nicht so neu, aber wie es erzählt wurde. Ich würde auch hier sagen, dass wir immer genau unterscheiden müssen zwischen dem thematischen Ansatz und der wunderbaren Umsetzung der Erzählung. Also wie setze ich das um? Wie schaffe ich Spielsituationen? Wie bringe ich meine Spieler und Spielerinnen zum Agieren? Wie schaffe ich vitale Spielsituationen? Das ist ja immer auch das, worauf wir achten. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir überrascht werden. Die Nichte dieses Polizisten, eine wunderbar vital erzählte Geschichte im Polizeimilieu, wunderbar erzählt, wunderbare Figuren, sehr kraftvoll, aber auch was für Gewalt in den Menschen schon lauert. Und ich sag mal, ich bin immer dann begeistert, wenn eine Spielsituation gefunden wird, wenn Konflikte zwischen Figuren ausagiert werden, die glaubhaft sind, die konkret sind, die auch radikal sind, die widersprüchlich sind, die aber aus dem Gespielten heraus einen Blick auf die Welt uns ermöglichen. Und dann sagen wir gerne, ja, das ist ein Preis, weil wir wollen ja nicht die Geschichte einfach erzählt haben. Wir wollen ja nicht belehrt werden oder informiert werden. Das können andere besser. Die Fiktion muss immer wieder das tun, was sie kann. Und dann sind wir auch begeistert, wenn wir sagen, Mensch, hier gibt es einen neuen Ansatz. Und Unterwegs im Namen der Kaiserin war natürlich eine spezielle Geschichte, ein mutiger Hingucker, eine Dekonstruktion auf den Sissi-Mythos, aber mit auch einem tollen Blick auf die Welt. Wie ist das mit den Hexen, die uns im Griff haben, wie bei Macbeth? Wie ist das, wenn wir eigentlich in den Fängen von Manipulation stehen und meinen, wir müssen alles tun, um an den Jungbrunnen zu kommen? Das war eine auch erfrischende neue Erzählung. Und wir könnten sagen, alt-neu ist vielleicht, dass Tatort Dunkelheit jetzt einen Preis bekommen hat, weil die Tatorte und Polizeirufe hatten ja in der Vergangenheit immer eine Unwucht. Oft gab es Sachen, da gab es fast, ich will nicht sagen die Hälfte, gefühlt die Hälfte, aber mindestens ein Drittel Polizeirufe und Tatorte. So, das verschwand dann so ein bisschen. Und jetzt ist es natürlich aber auch dem wunderbaren neuen Duo von Milika Furutan und Edin Hasanovic zuzuschreiben, dass wir da ein ganz neues, erfrischendes Team haben, was auch auf sehr leise und behutsame und doch professionelle Weise das, was die Welt uns reinspielt, auch der Bosnien-Herzegowina-Konflikt als Kriegserfahrung von dem einen Kommissar, das kommt leise, aber nicht belehrend rein. Und insofern hat uns auch dieser neue Tatort begeistert. Und man muss auch wieder sagen, wir haben wieder 5 Preise. An der Stelle darf ich erinnern, vor 2 Jahren war es, da hatten wir mal das Kontingent nicht ausgeschöpft. Da sagte die Nominierungskommission, wir können euch nicht so viel auf den Tisch legen. Und wir haben dann auch statt 5 Preisen nur 4 vergeben. Aber das war dann im letzten Jahr schon wieder anders. Und auch jetzt haben wir natürlich unsere 5 Preise und sind darüber auch ziemlich froh.
Ich finde aber schon, dass das Dinge sind, die muss man ein bisschen auseinander dividieren, die du jetzt angetippt hast. Also auf der einen Seite diese thematische Lücke, die Lucia auch schon genannt hat, die wir vielleicht auch in der Info und Kultur ein bisschen sehen. Da könnte ich ja vielleicht kurz was zu einspielen. Ich habe mit Anne Burgmeier auch gesprochen, der Juryvorsitzenden von Info und Kultur. Die haben das auch so ein bisschen bemerkt.
Gerade weil uns natürlich zum Beispiel ein Thema wie die Lage in den USA sehr beschäftigt, würde man sich dann auch einen Film wünschen. Vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit. Das ist ja doch auch immer mit erheblichem Vorlauf versehen. Gleichzeitig muss man schon sagen, dass natürlich sehr viele aktuelle, relevante Themen dabei waren. Und zwar auch sehr breit gefächert, wie ich finde. Also wir hatten als Beispiel einen Film über Verschwörungsideologien. Wir hatten einen Film über MECFS. Die Auswahl war schon breit gefächert. Aber ja, es gibt ein paar Themen, bei denen ich auch sagen würde, es wäre schön gewesen, einen Film dazu zu haben. Und Klimawandel ist so ein Dauerthema. Das ist einfach filmisch anspruchsvoll und schwierig zu machen und deswegen offensichtlich ein Thema, das sich viele dann doch nicht aussuchen.
Lucia, du hast den etwas größeren Überblick, was das angeht. Siehst du Gründe dafür, dass es diese thematischen Lücken gibt?
Also die Gründe dafür zu benennen, finde ich jetzt etwas schwierig, weil ich natürlich nicht einsehen kann, liegt es daran, dass jetzt vielleicht Produktionsfirmen, kreative Filmschaffende sich mit den Themen nicht mehr so beschäftigen wollen oder ist es eher so, dass die Sender vielleicht nicht mehr den Schwerpunkt darauf setzen. Also ich vermute Letzteres, aber es ist tatsächlich eine Vermutung. Ich weiß es nicht genau. Das müssten uns dann die Sender beantworten, beziehungsweise müssten wir uns einfach mit denen darüber austauschen und auseinandersetzen. Aber es fällt schon auf. Es fällt natürlich auf. Also wir hatten das ja schon gesagt, das Thema Klimakrise auch nicht nur eben im Bereich Information und Kultur. Kinder und Jugend hat sich auch darüber zu Recht beklagt, dass es fehlt. In der Fiktion, die Kommission hat sich beklagt darüber, dass das Thema auch fiktional nicht bearbeitet und aufgearbeitet wird. Insofern, wir sollten, glaube ich, wirklich ins Gespräch kommen mit den Senderverantwortlichen, mit den Kreativen, um auch gemeinsam zu besprechen, woran liegt es und warum vielleicht finden vielleicht auch die Sender, vielleicht auch andere diese Themensetzungen nicht mehr so relevant oder wo sehen die Schwerpunkte vielleicht, die eben relevant sind. Ich glaube, dass wir da in einer Auseinandersetzung in Gespräche gehen sollten.
Da würde ich gerne ergänzen. Ich sagte es ja schon eingangs. Klar, die Themen, die uns gerade unter den Nägeln brennen, sind, könnte man sagen, logischerweise manchmal gar nicht so leicht zu bearbeiten. Weil es ist natürlich leichter, dass ich mit, ich sag mal, sicherem historischen Abstand eine Geschichte gut erzähle. Da gibt es ja auch die hervorragenden Beispiele, wie wird Holocaust neu oder wie wird der Nationalsozialismus neu und auch großartig manchmal gesehen und auch so erzählt, dass er uns unmittelbar erwischt. Es ist immer schwieriger, da wo man gerade drin steckt, darüber eine Geschichte zu erzählen. Und trotzdem, also hier ist schon die leise Kritik anzumerken. Also ich sage jetzt mal, vielleicht nur das Beispiel wieder Israel-Palästina, weil da sage ich, da war das Theater schon schneller. Also gibt es ein hervorragendes Theaterstück 2016, The Situation, was genau dieses Thema, eine Israelin und ein Palästinenser sind ein Paar und die gehen zusammen in den Deutschunterricht und das eskaliert. So, das gab es schon und jetzt hat sich die Lage ja, wo könnte man, man könnte sagen, noch mal mehr dramatisiert und viel mehr verschärft, sodass uns es natürlich den Atem verschlägt und die Luft wegnimmt. Und es ist auch verständlich, dass man nicht immer gleich reagieren kann, vielleicht auch nicht reagieren möchte. Aber vielleicht liegt trotzdem der Fokus, dass ich das mir anschaue, was ist in der Fiktion denn möglich? Also ich muss ja eben nicht immer historisch ganz korrekt sein. Natürlich muss ich die Fakten haben. Aber ich kann ja mich auf Geschichten besinnen, die über das Persönliche, das ganz Individuelle doch aufschwingen kann zu einer Einschätzung der momentanen politischen Lage. Und das vermissen wir ein bisschen. Ich noch ein anderes Beispiel. Vor ein paar Jahren haben wir einen Grimme-Preis gegeben für Drinnen. Das war ein ziemlich schnelles Format, was die Homeoffice-Situation auf ziemlich gute und mutige und ja auch schnell kurz entschlossene Weise uns zeigte. Das war vielleicht noch ein Schnellschuss, aber wir haben gesagt, das verdient einen Grimme-Preis. Und ich weiß jetzt nicht genau, welcher Film außer Die Zeit steht still von 21 die Corona-Krise eigentlich hinreichend noch beleuchtet hat. Also da lauern ja auch so viele Geschichten und wir kennen das alle. Da war Corona voll im Gang und es wurde gedreht, als gäbe es das nicht. Also da ist doch so ein Punkt, dass man denkt, woran liegt es? Und Lucia, du sagst es richtig, es geht ja nicht um schlecht machen, überhaupt nicht. Also es ist immer eine Riesenleistung, ein filmisches Werk herzustellen, wirklich. Aber woran liegt es, dass es manchmal so eine Art Schwerfälligkeit gibt, die es vielleicht gar nicht bräuchte? Das wären eher die Fragen, die man immer wieder an die Macher stellen soll. Allein die Tatsache, dass wir uns diese Fragen stellen, die sollten doch ein bisschen, ich sage eher ermutigen, Themen, die ein bisschen heiß sind, doch mutiger anzufassen und mit dem Schutz, dass ja die Kunst so einiges darf. Das wäre so auch die Entlastung für die Fiktion.
Man könnte natürlich zwei unterschiedliche steilere Thesen ansetzen, woran das liegen könnte. Das eine ist, dass es schon so ein bisschen ein vorauseilender Gehorsam ist, also ein vorsichtiges Fernsehen. Man hört das ja im Journalismus zumindest immer wieder jetzt, dass es langsam auch sich so eine Angstkultur in den Redaktionen breit macht, bestimmte Themen zu doll anzugehen, weil man dann den Rückschlag dagegen fürchtet. Und das andere, sozusagen auf der anderen Seite der Gleichung wäre, dass man schon sagen könnte, ist das vielleicht sogar schon so ein Durchhaltefernsehen, ja? Weil es die Welt sich so furchtbar anfühlt, dass man denkt, man geht das lieber nicht an und man macht lieber Sachen, die irgendwie ein bisschen leichter sind und einen ablenken.
Ja, ich meine, gegen Unterhaltung ist ja auch nichts zu sagen. Und es ist ja auch verständlich, dass man sagt, ich möchte mir jetzt als Zuschauerin und Zuschauer, ich möchte mir das jetzt nicht alles nochmal reinziehen. Ich möchte einfach abschalten. Und dass das Fernsehen das ja anbietet, ist ja offensichtlich. Also wenn man das ganze Fernsehprogramm nimmt, dann gibt es natürlich auch immer wieder die Ausgewogenheit. Und unsere Frage muss natürlich sein, ist es Konfliktvermeidung und woran liegt die? Und wo sind die Fragen, die man den Redaktionen stellen müsste? Und was ist die Angst? Was sind die Ängste? Also ist es die Angst, dass jemand irgendwas aus dem Zusammenhang reißt und dann bei TikTok reinstellt? Und diese Angst, die müsste man auch erfragen, weil letztlich ist ja ein Kunstwerk ein Kunstwerk. Und das muss ja für sich stehen und muss eigentlich auch aushalten, dass es vielleicht Beschuss bekommt und trotzdem ist es, wenn es eine tolle Haltung hat, eine fundierte Aussage, muss es das aushalten. So. Und letztlich ist ja auch Kritik gut. So. Und auch die Kritik, die wir äußern, ist ja, kommt ja immer eigentlich aus einer Liebe zur Sache.
Ich stimme Anna dazu. Und ich glaube auch, das hat schon immer dazu gehört, Mut zu haben, auch andere Wege zu gehen. Und ich glaube, dass es heute auch gerade fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen schwierig ist, weil die Angriffe sind schon enorm, gerade über Social Media. Ich glaube, dass die Redaktionen da eine ganze Menge aushalten müssen, je nachdem, welche Themen sie auch bearbeiten und welche Filme sie zeigen. Und ich glaube auch, so ein Film wie Unterwegs im Namen der Kaiserin ist natürlich auch sofern hochpolitisch, ne, die Darstellung auch von queeren Personen löst ja heute sofort den Reflex aus. Also wenn man sich die Kommentare dann anschaut, die möchte man auch gar nicht lesen, die da drunter stehen. Auch wenn JournalistInnen über Israel berichten, über Gaza berichten, da tobt es in den Kommentarspalten. Und ich glaube, dass heute sehr viel Mut auch oft dazu gehört, sich bestimmten Themen zu stellen und dass es oft schwierig ist und dass man sich der Kritik aussetzt. Aber man muss sich trotzdem der Kritik auch aussetzen, weil das ist die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und es ist generell die Aufgabe der Medien, sich mit diesen Themen zu befassen und die Kritik auch eben aushalten zu müssen.
So, das Thematische ist ja jetzt das eine. Aber Anna, du hast ja auch die andere Klammer noch aufgemacht, dass du sagst, auch der Mut in der Umsetzung fehlt dir ein bisschen. Das ist jetzt was, was ich von Mitgliedern aus Krimi-Juries, seit ich diesen Podcast mache, eigentlich jedes Jahr höre, so mangelnder Mut, mangelnde Innovation. Da würde ich gerne dich mal fragen, Lucia, als diejenige, die diese ganzen KritikerInnen beaufsichtigt sozusagen. Ist das nicht auch so eine Verzerrung einfach dieses Blicks durch die Kritikerbrille, die halt viel guckt und sich deswegen immer so nach dem Neuen sehnt?
Das mag sicherlich damit zusammenhängen, je mehr man sieht, umso mehr fällt einem natürlich auch die Gleichförmigkeit auf, die wir erleben. Aber es gibt natürlich immer Möglichkeiten, Anna hat das ja auch schon gesagt, der Tatort Dunkelheit wird in diesem Jahr ausgezeichnet und das alleine, dieses omnipräsente Genre Krimi, dass man dem doch nochmal so viel Neues abgewinnen kann und neue Perspektiven abgewinnen kann, zeigt ja schon, dass die Kritik durchaus berechtigt ist und dass es eben auch anders geht und anders funktioniert und anders auch begeistern kann. Insofern glaube ich, wir haben ja eben schon über Mut gesprochen, eben diese vertrauten Pfade zu verlassen, die immer gleichen Erzählweisen. Das verstört unter Umständen auch das Publikum etwas, aber ich glaube, dass es wichtig ist, wie Anna schon sagt, ne, wir brauchen die Kunst. Wir müssen die Leute auch verstören, wir müssen die Leute auch aufschrecken und auch ein bisschen aus ihrer, ich nenne es mal, Bräsigkeit herausholen. Und wie geht das besser als mit solchen Formaten oder mit solchen Produktionen?
Ja, ich weiß nicht, wer das war, Dürrenmatt oder Max Frisch hat mal gesagt, mache da Kunst, wo sie keiner erwartet. Und das kann natürlich genau der Tatort sein, wo man sagt, das ist schon so alt, aber plötzlich ist er neu, als würde er gerade heute erfunden sein. Danach sehnen wir uns ja eigentlich. Aber auch das ist nochmal so ein Punkt, wie schaffe ich das Ungewöhnliche oder das Neue, das Ungesehene? Natürlich haben wir ganz schnell Klischees im Kopf. Das geht schon los auch für Schauspielerinnen. Ich sehe eine Szene, ich lese eine Szene, zack, fällt mir das Erste ein. Und das Erste ist meistens die Falle ins Klischee. Das kann auch funktionieren, das läuft auch, ist vielleicht sogar professionell ganz gut. Aber es geht ja genau da weiter, wo man selber sich auch überraschen muss. Das gilt aber, glaube ich, für alle künstlerischen Gewerke, für die Drehbuchautorinnen und Autoren, für die Regie, für die Produzenten, für die Szenografen, für die Musik, also für die Spielenden, dass man guckt, ich muss hier nicht das Naheliegende nehmen. Ich sage mal jetzt ein ganz kleines Beispiel. Wir haben in den letzten Jahren uns manchmal ein wenig amüsiert über ein bestimmtes Setting in bestimmten Häusern. Das waren immer die schönen Bauhäuser. Und was passierte, wenn Person X oder Y nach Hause kam? Dann stand man zu Hause in der Küche und schnippelte Gemüse. Und die hatten dann mal so den Running Gag, jetzt wird wieder Basilikum geschnitten. So, das ist ja nur eine vielleicht lächerliche Anekdote am Rande, aber das spielt natürlich dem in die Karten, dass man sagt, es wird schnell das erzählt, was offensichtlich ist, was naheliegend ist. Also es ist ja auch immer spannend, warum wähle ich dieses Setting und das andere nicht? Also wenn ich immer Menschen in wunderbaren Bauhäusern zeige, dann ist es das eine, aber es zeigt ja auch, ach, so scheint die Welt zu sein. Und das kann ja sogar, ich will nicht sagen, ein Bild der Gesellschaft ziemlich verzerren, wenn normale Menschen sich diesen Film ansehen und dann denken, ich habe sicher was falsch gemacht. Dieses Bauhaus wird nicht meins sein. Ich werde hier nicht wohnen können. Also das ist ja auch so eine Sache, die Auswahl, also sich immer wieder an die Nase zu fassen, nicht in die Klischeefalle zu tappen. Es wird ja immer dann gut, wenn ich es nicht merke, wie das Leben drumherum durch das Innenleben und das Spiel der Figuren erzählt wird.
Letzte Frage an euch beide. Wir hatten letztes Jahr den Fall, dass zum ersten Mal nur Serien ausgezeichnet wurden in der Fiktion. Dieses Jahr hält es sich wieder ein bisschen die Waage. War das also letztes Jahr eher eine Ausnahme und werden wir ein heiteres Seite an Seite von Serien und Fernsehfilmen wieder erleben in der Fiktion in Zukunft?
Also das mit den Serien ist ja auch, wenn man jetzt ein Stück in die Vergangenheit schaut, so ein Auf und Ab, vor 10 Jahren oder noch länger, gab es das ja so noch gar nicht, so diese Übermacht an Serien. Und dann wurde aber gleichsam wieder beklagt, na, wo bleibt denn der 90-Minüter? Ich glaube, dass sich das ein bisschen immer wieder in die oder in die Richtung bewegen darf und auch soll. Und eine Forderung, das müssen jetzt mehr Serien sein oder wo ist der 90-Minüter? Ich finde, das wird eine Dynamik auch immer in sich entfalten, die wir vielleicht auch aushalten dürfen. Ich denke, es sollte ein kollegiales Miteinander zwischen Serie und 90-Minüter bestehen bleiben.
Ich sehe das auch so, wie Anna das schon gesagt hat. Ich glaube, zuletzt hatten wir das 2022, dass 3 Einzelstücke bepreist worden sind. Das kann auch nächstes Jahr alles wieder anders sein. Ich glaube, dass es ein sehr gutes Miteinander gibt, was die Serien und die Einzelstücke angeht. Wir haben mittlerweile, ich habe nochmal in die vergangenen Jahre geguckt, immer so um die 50 Serien dabei. Das ist natürlich enorm viel im Vergleich zu dem, was wir vor 10 Jahren in dem Kontingent hatten. Und ich denke, dass das auch jetzt erstmal so bleiben wird.
Dann danke ich euch beiden ganz herzlich für eure Zeit. Lucia Eskes, Anna-Barbara Kurek, ich wünsche euch viel Spaß bei der Preisverleihung.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch für die Zeit.
Die komplette Liste der PreisträgerInnen haben wir euch natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Herzlichen Glückwunsch an alle, die dieses Jahr einen Grimme-Preis gewonnen haben. Außerdem, ich habe es im Gespräch erwähnt, es gibt kurze Interviews von mir mit den Vorsitzenden aller Jurys auf dem YouTube-Kanal des Grimme-Instituts. Auch die haben wir verlinkt. Alle weiteren Infos zum Grimme-Preis gibt es natürlich auf grimme-preis.de. Und verliehen wird der Preis dann am 24. April in Marl. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt uns überall weiter, wo ihr könnt. Erzählt einem Freund oder einer Freundin von dieser Folge oder vielleicht am besten sogar der Fernsehredakteurin oder dem Fernsehredakteur eures Vertrauens. Und wenn ihr das nicht schon getan habt, abonniert diesen Podcast. Wir haben jeden Monat neue interessante Themen und Gäste und Kritiken. Die nächste Folge von Läuft gibt es entsprechend im April. Bis dahin gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2026. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.